Und da hat man natürlich sehr viel gelernt und sehr viel auch mitbekommen über das Handelsvertretergeschäft. Es gab gute, es gab schlechte, es gab gute Organisationen, schlechte. Und ich habe mir überall das Gute rausgesucht, was gut war. Und was die Firma, was für uns auch als Unternehmen wertvoll war. Das war für mich später wirklich auch prägend.
Moin aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Handelsvertreter Heroes Talk. Und wie immer ist mein Name André Kewe. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Entweder am Ohr via Podcast oder am Screen via YouTube. Ja, und heute jemand bei mir zu Gast, der liebe Heinz Otto. Und der liebe Heinz ist das, was ich eigentlich Vollblutunternehmer denke, eine ganz tolle Persönlichkeit, jemand, der sich irgendwie hochgearbeitet hat, immer weiterentwickelt hat, als Unternehmer Firmengruppen gegründet hat, ganz, ganz viele Dinge sich weitergebildet hat, mit 65 Jahren nochmal ein MBA gemacht hat, eine Stiftung hat, alles irgendwie drin. Und genau darüber spreche ich mit Heinz und ich freue mich, dass wir eigentlich jetzt aktuell die Heinz-Otto-Festwochen haben, so will ich es mal sagen, denn der Heinz ist nicht nur heute im Podcast, sondern auch in der nächsten Woche bei uns auf der Bühne zu Gast beim Handelsvertreter Heroes Summit und da werden wir noch viele Punkte aus dem heutigen Podcast einmal vertiefen, denn der Mann bringt einfach so viel mit, so viele spannende Insights und ich habe es eben schon in der Folge gesagt, ich habe in über 170 Folgen wahrscheinlich noch nie so gespannt zugehört wie heute, von daher freut euch drauf, Heinz-Otto, eine tolle Persönlichkeit. Wir springen einfach gleich rein. Los geht's.
Hallo an alle auch.
Sehr schön. Heinz, du...
Freue mich auf das Gespräch.
Ebenso. Heinz, du sitzt im schönen Hollfeld und wir beiden kennen uns. Wir haben schon auch eine lange Geschäftsbeziehung miteinander, aber darum geht's heute gar nicht, sondern ich habe einfach mal gesagt, ich möchte den Heinz gerne mal hier ins Format holen, denn vor mir sitzt jemand mit ganz viel Lebenserfahrung, mit ganz viel unternehmerischer Leistung, mit ganz, ganz tollen Errungenschaften, mit einer tollen Haltung auch und all das da. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich dich überzeugt hatte, dass wir das mal hier auch so besprechen. Ich habe ein bisschen länger dran gekratzt. Umso glücklicher bin ich, dass wir heute hier mal sprechen. Schön, dass du da bist. Wunderbar.
Freue mich auch.
So, ich habe es gerade schon gesagt, viel unternehmerisch. Ich meine so, ich habe mal ein bisschen geguckt. Heinz Otto steht so seit über 30 Jahren technische Kompetenz im B2B-Vertrieb. Ich glaube, das umschreibt es irgendwie ganz gut. Du bist gestartet auch mit einer Industrievertretung. Ja, kommen wir gleich im Detail mal zu. Und dann hast du das weiter ausgebaut, hast dich weitergebildet zum MBA, hast dann später die Agendis GmbH gegründet, seid international damit auch vertreten. Auch da kommen wir gleich mal zu. Und hast auch sehr viele soziales Engagement bringst du irgendwie mit, hast eine eigene Stiftung gegründet, all das sind so Themen, wo ich ganz gespannt gleich irgendwie mal zuhöre. Aber gehen wir doch vielleicht mal ganz, ganz weit zurück. Der Heinz Otto, wo kommt der Heinz eigentlich her? Wo bist du zu Hause? Und wie hat es dich in diesen ganzen Vertrieb irgendwie mal so reingebracht?
Ja, ich bin also in Bayreuth geboren eigentlich, aber ländlich geprägt. Das heißt, nach der Geburt war ich dann in Glashütten. Das war eigentlich dann lange meine Heimat und war dort auch verheiratet und hatte meine Kinder auch dort.
Hey, stehst du manchmal auch vor Fragen zu Recht, Finanzen oder vielleicht Social Media? Gar kein Problem, denn bei Handelsvertreter Heroes bekommst du direkten Zugang zu unseren Experts mit Antworten und auch natürlich Sonderkonditionen. Einfach Mitglied werden auf www.handelsvertreter-heroes.de. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
Bin aber mittlerweile geschieden, bin jetzt dann in Eggersdorf bei Bayreuth, ist ganz nah an Bayreuth. Die Firma selber ist in Hollfeld. Hollfeld liegt zwischen Bayreuth und Bamberg, so irgendwo so in der Mitte. Kleine Städtchen, verträumt, ländlich geprägt, auch tolle Gegend. Tolle Gegend. Kann ich nur empfehlen, auch für Urlaub.
Sehr schön. Komme ich gerne mal vorbei. Wie sah denn so die berufliche Vita aus vom lieben Heinz? Ja. Wie bist du reingestartet? Was hast du so gemacht, schulisch und wie ging es dann weiter?
Ja, naja, ich habe eigentlich eine schlechte Voraussetzung gehabt. Das heißt, ländlich geprägt, ländliche Schule, Volksschule. Es war also damals so 8 Klassen, 2 Klassenzimmer, 4 Klassen in einem Raum. Also man hat jedes Jahr immer wieder das Gleiche gehört, was man vorher schon gehört hat. Bis dann eine neue Schule gebaut worden ist, dann waren die Klassen größer, es waren neue Lehrkräfte da. Man hatte dann auch mehr individuelle Förderung, das war also sehr gut. Das heißt, ich bin eigentlich mit einem Volksschulabschluss gestartet ins Berufsleben. Ich wollte damals eigentlich eine technische Ausbildung machen. Ich habe also immer leidenschaftlich gerne als Kind schon mit Elektrotechnik gearbeitet, mit Batterien, mit Lämpchen, mit allem Möglichen. Wollte eigentlich Radio- und Fernsehtechniker. Das war damals so der Traumberuf für mich, und das hat aber nicht geklappt. Da gab es zu wenig Stellen in der Zeit. Das war 1968. Und bin dann in die kaufmännische Richtung gestartet mit einer Lehre, eine ganz normale Lehre als Industriekaufmann. Das war in einem kleinen Betrieb, total andere Branche, also Papierhülsenfabrik, also für die Spinnereien Hülsen produziert. Der Vorteil damals war aber schon, dass der Chef parallel auch eine Büromaterial-Großhandlung gegründet hat und geführt hat. Das heißt, ich habe eigentlich zwei Ausbildungen bekommen, kostenlos. eine kaufmännische Industrieausbildung und dann auch eine Großhandelsausbildung. Das hat den Vorteil gehabt für mich für später auch, dass man das besser verstanden hat, das Geschäft. Ich sag mal, dann ging die schulische Bildung dann in der Berufsschule eigentlich so richtig los. Das heißt, wir sind mit schlechten Voraussetzungen in den Beruf gestartet. Die Berufsschule war dann eigentlich ein Highlight. Wir hatten da Lehrer, neue Fächer, interessante Themen. Da gab's viel aufzuholen. Das war ganz toll. Und ich hatte dann das Glück, dass in dem zweiten oder ab dem zweiten Lehrjahr wurde damals dann ein zweiter Bildungsweg aufgebaut, Berufsaufbauschule in Bayreuth. Und unser Klassleiter hat dann ein paar Leute aus der Klasse gefragt, ihr seid, hat das Potenzial scheinbar erkannt, ihr seid Mensch, ihr seid so gut, ihr könntet euch doch da bewerben für den Berufsaufbauschule, das heißt mittlere Reife oder Fachschulreifenabschluss, habe ich dann auch gemacht. Das war, bin aufgenommen worden, war eigentlich sehr schwierig dann, reinzugehen, das war immer abends und Samstag, also neben der Ausbildung ziemlich starke Belastung. Das wurde aber gefördert von meinen Eltern und auch von Verwandten, die mich dann immer hingefahren haben und geholt haben, weil dann eben die Mobilität damals noch nicht so gut war. Bin ich sehr dankbar dafür im Nachhinein und auch meinen Eltern, dass die das also auch unterstützt haben, auch finanziell. Und da gab's dann eigentlich dann, ich habe dann die Ausbildung abgeschlossen und da gab's dann noch ein drittes Jahr Berufsaufbauschule, das war Vollzeit, also zwei Jahre Abendschule und Samstag und dann ein Jahr Vollzeit, das abgeschlossen und hatte dann nach den Anfangsschwierigkeiten, weil alles neu war, Mathematik, nichts hatten wir nicht, wir hatten kein Algebra, wir hatten das nicht, keine Formeln, gar nichts, ja. So, wir hatten in Deutsch, wir hatten kein Lateinisch, wir hatten keine Nominativ und Dativ und Infinitiv und was weiß ich alles. Okay. Das heißt, es war alles neu und musste da aufgebaut werden. Habe ich mich durchgebissen und habe dann auch die Berufsaufbauschule recht gut abgeschlossen, war dann schon so weit, dass ich dann die Fachoberschule, die auch zwischenzeitlich gegründet war, dann in die 12. Klasse gesprungen bin. Ich habe also, nachdem ich den Berufsabschluss hatte, gleich die 12. Klasse im Anschluss gemacht und habe dann war der Plan eigentlich zu studieren, Betriebswirtschaft an der Stelle und hab mich dann auch beworben für einen Studienplatz. Dazwischen war dann Bundeswehr, also waren erstmal 15 Monate raus. Weg. Das war Wehrdienst. Und nach der Bundeswehrzeit wollte ich dann eigentlich studieren und dann kam allerdings was dazwischen. Ich habe meine damalige Freundin und spätere Ehefrau ist schwanger geworden und dann war der Studienplan ganz plötzlich vom Tisch und es ging also dann los mit der Arbeit. Hab dann ein Vierteljahr überbrückt, irgendwie gejobbt und habe dann einen guten Job gefunden, der mich auch dann für die berufliche Zukunft geprägt hat. Bei einer sehr namhaften deutschen Schalterherstellerfirma in Bayreuth, die später auch in Auerbach war, gehört heute zu ZF. Okay. Und war dort, bin dort eingestiegen im Vertrieb, okay. War auch ein glückliches Ereignis und bin dort die letzten Jahre als Vertriebsleiter oder Verkaufsleiter für Schaltelemente gewesen, habe ganz Deutschland die Großkunden besucht und zwischenzeitlich dann auch mich weitergebildet zum Wirtschaftsfachwirt und Betriebswirt, alles in Abendschule und also alles nebenberuflich im Prinzip. Und war dort 17 Jahre beschäftigt. Und nachdem der Markt dann gesättigt war mit den neuen Produkten, ja, die wir hatten und wir wirklich alle großen Kunden gefunden hatten, dann ging es halt los und in die Elektronik. Also das war dann der Zeitpunkt, wo auch in den, also ein großer Markt ist die Hauswirtschaft, also Waschmaschinen, Härte, Elektroherde und so weiter, Wäschetrockner, wo die Elektronik dann eine Rolle spielte zu dem Zeitpunkt und die Zeit der Sensorik begann und ich wollte eigentlich dann, dass mein Arbeitgeber stärker in die Sensorik einsteigt. Wir waren also mehr elektromechanisch geprägt und da waren wir wirklich auch top und alles toll und wunderbar. Bin in der Firma sehr gefördert worden, ja, damals und bin dann auf Messen gewesen und man hat dann gesehen, es tut sich was. Es war dann 89 die Wendezeit und in der Vorwendezeit in Leipzig auf der Messe. Also man hat gespürt, es ist ein Aufbruch. Ja. Da und diese Aufbruchsstimmung, die hat mich dann getragen in die Selbstständigkeit. Also
okay.
Es war dann der Zeitpunkt, wo ich Lust gehabt habe, was zu tun.
Okay, dann machen wir mal kurzen Break, weil bis dahin, das war ja schon einiges, was da drin war. Also von wirklich rudimentären schulischen Voraussetzungen, so darf man es mal sagen. Ja, dann wirklich Step by Step irgendwie weiterentwickelt, ja, über die Ausbildung, das nächste schulische Niveau. Dann eigentlich bis zum Studium, sehr glücklicher Umstand, muss man dann sagen, dass dann der Nachwuchs gekommen ist, weil sonst würden wir heute vielleicht auch gar nicht sprechen, weil du dann gar nicht in diese Vertriebsschiene so reingekommen wärst.
Könnte, wirklich.
Möglich wärst.
Ja,
was war,
ist durchaus möglich.
Was war denn so in der Zeit, wo du auch angestellt warst, bist als Vertriebsleiter, was waren da, wie hat sich Vertrieb so dargestellt, auch ein bisschen so im Vergleich zu heute? Es war ja eine andere Zeit, eine andere Generation auch. Wie sah eure Vertriebsarbeit eigentlich so aus? Ganz viel draußen oder wie lief das ab?
Ja, der Vorteil war, wir haben mit Handelsvertretern zusammengearbeitet. Das war damals eigentlich auch nicht ganz so normal, weil es war ja doch auch schon eine größere Firma. Es war eine amerikanisch geprägte Firma. Die Inhaber waren Amerikaner. Und man hat dann mit Handelsvertretern begonnen, die übrigens auch bis zum Ende dieser Tätigkeit dann auch bei Cherry geblieben sind. Erst ganz spät hat man dann mit eigenen Leuten das unterstützt. Also wir waren im Vertrieb oder in der Verkaufsleitung ganz eng mit den Handelsvertretern verbunden. Und die Kommunikation des Berichtswesens war ganz eng. Wir haben sehr viel gearbeitet. Wir waren miteinander bei den Kunden. Wir haben die Handelsvertreterorganisation unterstützt, aktiv. Immer 2-3 Tage im Monat dann bei einer Vertretung gewesen. Und da hat man natürlich sehr viel gelernt und sehr viel auch mitbekommen über das Handelsvertretergeschäft. Es gab gute, es gab schlechte, es gab gute Organisationen, schlechte. Und ich habe mir überall das Gute rausgesucht, was gut war. Ja. Und was die Firma, was für uns auch als Unternehmen wertvoll war. Das war für mich später wirklich auch prägend.
Okay. Und dann kam der Einstieg, da hast du gesagt, okay, das habe ich mir jetzt angeguckt, wie die Jungs das alles gut machen und wie das funktioniert und bist dann in die Selbstständigkeit gegangen. Oder gab es so einen ausschlaggebenden Moment damals noch oder irgendwas passiert oder so? Wie kam es dann dazu?
Ja, es war einfach eine Zeit. Ich war unzufrieden mit der Entwicklung in der Firma. Es wurde sehr viel Geld ausgegeben für die falschen Produkte, sage ich jetzt im Nachhinein. Und das hat dazu geführt, ich habe erkannt, wie gesagt, die Elektronik ist wichtiger und man hat das in der Zeit nicht so umgesetzt. Ich habe dann Gespräche geführt, das hat so eine Phase von 2 Jahren, hat sich nichts getan und ich habe dann gesagt, gut, dann muss ich einen anderen Weg gehen, weil mich hat's dann einfach nicht mehr befriedigt. Und der Drang in die Selbstständigkeit, der war dann natürlich, je mehr ich wusste, immer größer und immer stärker. War allerdings ein großes Risiko. Es war damals Rezessionszeit, wo ich aufgehört habe, 91. Und ich habe ohne Grund selber gekündigt. Hatte allerdings noch zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich eine Absicherung. Ich habe ja auch gebaut und Familie, es waren Schulden da, Darlehen und wie es halt ist, wenn man ein Haus baut. Und es war ein Risiko, aber die Familie hat mich unterstützt damals und im Nachhinein ist es gut gegangen, hätte aber auch ganz genau andersrum gehen können. Und ich habe dann eine Partnerfirma gefunden, die ich schon kannte von einem Vertreterkollegen, der die Firma auch vertreten hat. Und das hat sich alles zufällig ergeben, dass der gesucht hat gerade. Und ich habe mich dann beworben. Zwei Tage später war der Chef im Wohnzimmer bei mir und wir haben über die Zusammenarbeit gesprochen. Ja, und dann habe ich ganz kurz darauf gekündigt. Ne? Also das war jetzt schon mal so eine Grundlage, wo man sagt, jetzt fange ich an.
Okay, und das war dann wirklich der Start als Industrievertreter, aber als One-Man-Show, korrekt?
Das war als One-Man-Show, das war Industrievertreter. Ich habe bei mir im Haus im Keller begonnen, habe da einen Raum als Büro ausgebaut und habe mich so nach und nach natürlich im Vorfeld schon vorbereitet. Das heißt, damals gab es schon BC, aber der BC, das war ein BC mit zwei 5,25 Zoll Laufwerken, wo du von oben nach unten und umgekehrt gespielt hast. Ich habe damals Datenbank aufgebaut, mir schon, die auch später dann für die Rhapsody zum Beispiel eine Vorlage war. Ja. Habe dann mit Works eine Datenbank aufgebaut, die später dann auch die Basis war für die ganzen Kundenkontakte, für die Kommunikation und so weiter. Also ich habe mich da schon rechtzeitig auch vorbereitet. Ich habe nicht ganz ohne begonnen. Allerdings habe ich begonnen in einem ganz anderen Markt. Ich hatte gar nichts mit Schaltern zu tun, gar nichts mit Sensorik zu tun. Es war eine beruflich total und technisch eine neue Herausforderung im Bereich Induktivitäten, Transformatoren, und das war total interessant.
Okay.
Und wie gesagt, das war dann mein Leben, die Induktivität später.
Okay, und dann hast du das weiterverfolgt. Wie war der weitere Weg? Du hast halt also angefangen und hast das stetig ausgebaut, da kamen mehr Hersteller
dazu. Ich habe dann begonnen, natürlich mit ganz schlechten Konditionen am Anfang, und ich habe dann Kontakte geknüpft, oder es sind auch Firmen auf mich zugekommen, die mich gekannt haben. Ich hatte dann mit einer österreichischen Firma einen losen Kontakt, auch im Bereich Induktivität, allerdings in einem anderen Bereich. Das heißt, die beiden Firmen, die waren zwar vom Namen her, waren das alles Transformatoren, aber unterschiedliche Technologien, hat sich nichts gebissen, war gut. Und die hat dann später auch, also erst wollten sie keinen Vertrag machen, aber nach einem Jahr Zusammenarbeit, und die haben gemerkt, da bewegt sich was in Bayern, da war ja noch der Schilling, da war noch kein Euro, da war noch die Grenze, da war noch Zoll, also es war alles Erschwernis. Ja, aber mit der Firma habe ich dann nochmal richtig auch Gas gegeben, und die waren auch sehr aggressiv am Markt, und ich hatte da die volle Unterstützung, so dass es also nach einem Jahr war dann die Entscheidung, mache ich weiter oder ich höre auf. Also meine Reserven waren am Ende, das Einkommen war bei null, aber ich habe dann trotzdem investiert in Personal, ich habe dann die erste Kraft eingestellt. Das war die beste Entscheidung meines Lebens, und wir haben dann zu zweit erstmal richtig nochmal Gas gegeben. Ja, und dann ging es ziemlich schnell, neue Partner noch dazu, neue Produkte dazu, die sich ergänzt haben, und natürlich viel unterwegs, viel Arbeit, und da war keine 40-Stunden-Woche. Also es war schon eine Belastung auch für die Familie über lange Zeit, weil man einfach, das war ein Überlebenskampf die ersten Jahre. Es war wirklich ein hartes Geschäft.
Ja, das höre ich ja immer wieder. Das höre ich ja immer wieder, die ersten 2-3 Jahre. Also du brauchst irgendwie Rücklagen, musst du mitbringen. Du musst ein ganz hartgesottenes Fell irgendwie haben, weil das ist eine schwierige Zeit. Und bei dir, also du warst nach einem Jahr eigentlich wirklich mit dem Rücken an der Wand. Hast aber dann gesagt, ich investiere jetzt auch nochmal im Personal, weil ich mehr Freiheit, ich muss noch mehr draußen unterwegs sein, oder was war der Treiber?
Ja, ich habe ja natürlich Projekte gehabt. Ich habe an Projekten gearbeitet und man hat gespürt, die Qualität der Partner und die Leistungsfähigkeit der Partner hat mich eigentlich von Anfang an überzeugt, sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Und habe mir dann natürlich ausgerechnet, wenn diese Projekte Realität werden, dann habe ich es geschafft. Und es hat sich nicht ganz so entwickelt, aber es war auf jeden Fall so, dass es gereicht hat. Und es kam dann nach dem zweiten Jahr der österreichische Partner auf mich zu und sagt, ja, du bist für uns jetzt in Bayern der Handelsvertreter. Wir haben jetzt ein neues Produkt, ein Steckernetzgerät, und du musst aber auch für uns den Handel machen in Bayern. Und ich wollte keinen Handel machen. Also das war ein No-Go. No-Go.
Wirklich?
Aus der ganzen Erfahrung mit meinem Arbeitgeber, da war das, ja, das war ein No-Go. Der Druck war so groß, weil wenn ich aufgegeben hätte, hätten die mir gekündigt und dann wäre ich pleite gewesen. Also es war der wirtschaftliche Druck, dass ich sage, okay, ich probier's. Und ich habe es probiert, es hat funktioniert und aus dem raus ist dann, also ich habe 92 gestartet mit der Industrievertretung und 94 habe ich dann eine zweite Einzelfirma gegründet, eine Handelsfirma, und die, aus der ist dann später die Agendis entstanden. Also ich habe mit Handel dann begonnen, das hat sich weiterentwickelt, es kamen neue Produkte dazu. Da war natürlich ein Platzproblem, ich musste dann irgendwann bauen. Also wir haben dann gebaut, ich habe neue Mitarbeiter dazu gehabt und wir waren dann irgendwann zu dritt, zu viert im Außendienst unterwegs. Und der Innendienst musste natürlich entsprechend mit funktionieren. Das ist alles parallel gelaufen und das hat sich dann sehr, sehr gut und ganz schnell entwickelt. Also wir waren da wirklich erfolgreich, kann man wirklich auch sagen. Und dann war die ganze schwere Zeit am Anfang vergessen.
Okay.
Und es ging dann eigentlich, ja, man wurde getragen, ja, von den Projekten, ja, sage ich jetzt.
Aber ich liebe ja genau solche Geschichten, wo es darum geht, ich stehe halt mit dem Rücken an der Wand, ich muss jetzt irgendwie agieren, ich muss reagieren, da hält mir einer die Pistole irgendwie auf die Brust und es geht halt nicht anders und dann muss man es machen und dann geht man ein Risiko ein und oftmals ist es ja so, dass ein Risiko, dann zahlt sich's aber auch aus, langfristig. Natürlich gibt's immer die Seite, kann auch irgendwie schief gehen.
Ja.
Aber in dem Fall, wenn du sowieso ja keine andere Option oder andere Option, ja, gut, man kann wieder natürlich aus der Selbstständigkeit rausgehen, wieder irgendwo in Vertrieb reingehen. Aber da war wahrscheinlich, ja, auch so viel Blut geleckt, auch als Unternehmer, dass du wahrscheinlich gesagt hast, so zurückzugehen ist jetzt nicht so mein Traum, oder?
Absolut nicht. Also es war mir klar, als ich in die Selbstständigkeit ging, dass der Weg zurück ist, den gibt es nicht mehr erstmal. So, also da hätte jetzt schon wirklich viel passieren müssen. Und das hat sich auch wirklich gut entwickelt. War harte Zeit, viel Arbeit, sehr viel Arbeit, aber es war erfolgreich, auch wirtschaftlich auch erfolgreich. Und wir haben natürlich auch in der Zeit Fehler gemacht. Es sind Partner dazugekommen, die nicht gepasst haben, wo zwar auf den ersten Blick alles gut war, die Produkte waren gut, aber dann die Kommunikation, die Arbeitsweise nicht gepasst haben, die zu stark eingegriffen haben in meine wirtschaftliche Kompetenz als Unternehmer. Das wollte ich nicht. Ich wollte also schon meinen Freiheitsgrad behalten. Und wie gesagt, es hat dann dazu geführt, dass wir 2005 die Agendis GmbH gegründet haben. Also ich war immer zweigleisig, ja, dann. Ich war ab 94 schon zweigleisig. Das ist auch ungewöhnlich. Und viele Firmen oder Vertretungsgeber wollen das nicht, dass der Handelsvertreter auch noch Handel macht, ne? Ja. Ob es ein Handelsvertreter auch Handel macht. In dem Fall war es so und ich habe das auch durchgezogen. Und habe dann eben das Handelsgeschäft hat sich nach einiger Zeit, war das gleich. Also ich habe, man kann sagen, es war gleich stark. Ich war unabhängig, ja, in meinen Entscheidungen und ich konnte mir auch die Partner aussuchen. Ich musste nicht mehr irgendwem hinten nachlaufen. Ich habe auch viele Vertretungen abgelehnt damals. Einfach aus dem Grund, weil die Dinge wollten, die ich nicht wollte.
Okay.
Das war auch gut so.
Ja gut, ich meine, wenn man dann halt unabhängig ist und genau diese zwei Standbeine auch hat und dann die Möglichkeit dafür hat, umso besser dann natürlich, ne? Und dann habt ihr irgendwann, seid ihr nur noch in den Handelsbereich, ja, gegangen. Das Thema Industrievertretung läuft nicht mehr, ne? Sondern ihr fokussiert euch wirklich auf den...
Doch, das ging noch. Schon noch lange. Ah. Das ging noch lange, lange weiter. Ja. Naja, ich habe dann... Nachdem das relativ gut gelaufen ist, habe ich mir natürlich dann überlegt, welche Gesellschaftsform macht man. Und ich habe ja als Einzelfirma gestartet, das habe ich dann auch bei der Industrievertretung so gelassen. Ich habe dann eben einen eingetragenen Kaufmann noch gemacht, damit es auch rechtlich alles ein bisschen besser ausschaut. Das hat auch gut funktioniert. Es waren dann auch Partner, die beide Verträge hatten, also einen Handelsvertretervertrag und einen Handelsvertrag und spezielle Konditionen. Also die Flexibilität hat sich auch im Markt dann ergeben, auch allgemein, nicht nur jetzt bei mir, sondern es war dann eher üblich auch, dass ein Handelsvertreter noch ein zweites Standbein hat und so weiter. Und ich habe mir dann eher Gedanken gemacht, wie es weitergeht, weil irgendwo ist dann ja auch ein Limit. Ich habe gemerkt, ich muss auch ein bisschen zurückschalten und habe dann 2007 die Stiftung gegründet, weil ich mir gedacht habe, ich möchte mein Lebenswerk nicht verkaufen, ich möchte es nicht hergeben, ich möchte eigentlich, dass es weitergeht. Meine Kinder hatten an dem Business kein Interesse und die sind auch nicht geeignet dafür, muss man sagen. Die haben andere andere Lebensplanung und es war auch nie mein Ziel, die Kinder stark da jetzt zu involvieren. Das Angebot stand immer, aber es war jetzt kein Druck da oder so. Das muss ich auch wirklich sagen, dass es hat relativ gut funktioniert. Und ich habe dann eben überlegt, was tue ich, was mache ich es. Ich hatte die finanziellen Möglichkeiten, ich habe zwischenzeitlich auch Immobilien gekauft und es hat sich halt darum auch natürlich ein Vermögen aufgebaut und man muss das dann ja entsprechend auch managen. Und ich habe dann eine gemeinnützige Stiftung gegründet, die sich mit Kind- und Jugendarbeit beschäftigt, habe an mich zurückgedacht, an meine Förderer, an meine Förderungen, überall von der Schule begonnen, über die Ausbildung bis später dann auch im Job, wo Leute da waren, die mich gefördert haben, aktiv und ich auch mich entwickeln konnte. Das war die Voraussetzung überhaupt. Und habe dann diese Stiftung begründet und die gibt es natürlich heute noch, weil die Stiftung ist natürlich, die ist auf ewig angelegt. Also mein Name und die Stiftung wird es immer geben und die wird auch dann von den Unternehmen gespeist mit Kapital und mit Erträgen. Und ich kann eigentlich da sehr gute Arbeit machen. Wir sind regional tätig, haben einen sehr breiten Stiftungszweck und es macht also unheimlich viel Spaß, da wirklich zu fördern und die Vereine zu unterstützen. Wir machen hauptsächlich Vereinsarbeit, aber wir haben mittlerweile auch eigene Projekte, die wir entwickelt haben, die jetzt weitergeführt werden, die nachhaltig sind. Das war mir sehr wichtig in dem Bereich, weil wir natürlich jetzt auch in der Firmengruppe die Stiftung als soziale Komponente nutzen, auch vom Marketing ein bisschen mitnutzen können. Und das war eine ganz tolle Sache. Aber das war 2007.
2007
aber
schon,
ich fast war vor ja 20 Jahren. 2020 ja. Als Handelsvertreter auch tätig.
Okay, ja, okay.
Ja, genau. Naja, ich habe dann gemerkt, nach einiger Zeit, dass die Stiftung natürlich sehr komplexes Thema ist, rechtlich sehr schwierig und auch viele Dinge zu beachten sind. Und ich war zwar gut vorbereitet auf das Thema, habe mich aber dann entschlossen, 2014 ein Studium zu beginnen und bin ich also eingestiegen eigentlich in meine Träume zu verwirklichen. So, ich sag mal, vorher eigentlich schon so ab 50 habe ich mir dann schon Dinge gegönnt, die ich mir vorher nicht gegönnt habe. Also einfach Sachen, die liegen geblieben sind, die nicht fortgeführt worden sind. Und ich habe dann 2014 begonnen, Stiftungsmanagement und Stiftungsberatung zu studieren. Das war also für mich wirklich dann das Nachholen des Studiums erstmal. Genau. In dem Sinne, das war ein Zertifikatsstudium und da habe ich Blut geleckt.
Ja. Da hast du Blut geleckt für die Stiftung alles und dann kam der MBA kam auch noch dann dazu, oder war das in dem Rahmen irgendwie?
Naja, der kam danach erst viel später. Also ich habe natürlich das genossen, ich meine, ich wäre übermorgen 72, ne? Also man kann sich ungefähr ausrechnen. Ich habe dann 2014 begonnen, war immer der Älteste in dem und habe mit vielen jungen Leuten gearbeitet, zusammengearbeitet und das hat mich natürlich auch beflügelt und richtig auch happy gemacht, weil ich gesehen habe, wie das ist und dieses Universitätsleben und die Uniluft und das ist, ich habe mich dann jung gefühlt und als Student gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen, das war auch ein tolles Erlebnis. Habe dann nach diesem Studium, das abgeschlossen habe, dann Blut geleckt, wie gesagt, habe dann Estate Planning studiert, das heißt, da geht es dann um die private und unternehmerische Vermögensnachfolge. Es ist also ein Stoff von Fachanwalt für Erbrecht und Testamentvollstreckung, diese ganzen Themen, die also mit meinem Fortgang zu tun haben. Also ich habe das immer ja für mich gemacht, ich wollte auf Augenhöhe sprechen mit den Anwälten, mit den Steuerberatern und habe mich da auch dann entsprechend vorbereitet. Und und nach dem Estate Planning, direkt im Anschluss, gab es dann einen glücklichen Umstand, wo ich mich dann an der Universität Salzburg angemeldet habe für ein MBA-Studium. Das war dann auch nebenbei, war immer ein Blockstudium, immer ein, zwei Wochen am Block und dann ging es los. Und das war super. Also das war natürlich dann so toll, weil das Studium nicht nur in Salzburg war, was ja sowieso ein schön. Highlight ist an sich.
Wunderbare Stadt, ja.
Sondern wir konnten in St. Gallen an der Malik-Akademie studieren. Ich war in der Universität Wien, haben da Risikomanagement studiert. Ich war in der Universität in Marburg, das war das letzte Modul, Innovation, Lean Management, internationales Management. Man hat da viele Dinge gesehen und unterschiedlichste Professoren und Dozenten gehabt, und das war schon toll. Und ich habe damals meine Masterthesis, die konnte ich auch betrieblich aufbauen, also aus dem Betrieb raus entwickeln, ja, über Lean Management im Betrieb. Also das war also auch immer nutzen, und habe da auch viel Geld gespart und habe dann den MBA gemacht. Aber es ging dann natürlich, ich habe dann noch weitere Studien gemacht, aber es würde zu lang führen, das alles, denke ich, jetzt aufzuzählen, weil es ist natürlich nicht normal, was ich gemacht habe.
Absolut nicht.
Also, muss man ganz klar
lieber
sagen.
Lieber Heinz, dann bist du mit normal. Mitte 60 hast du noch ein MBA gemacht, ja?
Mit 65 habe ich ein MBA gemacht, ja.
Wahnsinn. Und ich habe selbst ein MBA gemacht und ich kann das ein bisschen teilen. Das war auch für mich. Ich habe davor auch verschiedene andere Studiengänge abgeschlossen, aber das war nochmal mit Abstand die beste Erfahrung, die man irgendwie so gemacht hat, weil man bringt ja auch selbst Erfahrungen mit rein aus dem Berufsleben. Davon lebt das Ganze ja auch. Und
absolut,
das ist so bereichernd, die Kontakte, die man da auch getroffen hat. Und ich finde es schön, dass du gerade mal gesagt hast, ich habe dadurch auch sehr viel Geld gespart, weil das sind auch so oftmals so ein Trugschluss. Leute denken ja, so ein MBA-Programm ist ja richtig teuer. Ja, natürlich kostet das irgendwo 20, 30, you name it, irgendwas 1.000 Euro. Aber die Effekte, die du dann als Unternehmer sofort hast, weil du Dinge neu umsetzt, ist eine reine Investition, wie in jede vernünftige Fortbildung auch. Ja, und dann macht sich's auch bezahlbar.
Also. Ja, und was ich eben gespürt habe, ist, man bekommt auch einen ganz anderen Blickwinkel. Also ich muss sagen, überall, wo ich war, ich habe einen ganz anderen Blickwinkel aufs Leben auch bekommen, auf mich selber, auf die Reflexion meinerseits, und auch Dinge, die ich vielleicht verkehrt gemacht habe, habe ich versucht zu ändern. Habe sicher auch viele Fehler gemacht. Das ist ganz normal, denke ich, im Leben. Und wir hatten aber in der Zeit dann 2009 die Chance, also vorher, bevor ich dann dieses Studium begonnen habe, war auch Rezession. Da waren wir auch dann wirtschaftlich wirklich auch ganz schwer angeschlagen, weil plötzlich gar nichts mehr ging. Und wir hatten dann die Chance, einen dritten Geschäftsbereich aufzubauen. Habe dann begonnen mit einer Produktion. Also das ist auch natürlich ungewöhnlich, eine Handelsvertretung, Handel und eine Produktion. Und haben dann eine Firma in München, die aufgegeben hat, haben wir dann aufgekauft. Also nicht die Firma selber, sondern das ganze Inventar, die Maschinen, alles, und auch teilweise eben die Betriebsausstattung. Und wir konnten auch einen größeren Kunden mit übernehmen und haben 2009 dann eigentlich innerhalb ganz kurzer Zeit entschieden, wir starten, und haben das Ding gekauft und haben eine Woche später begonnen mit der Produktion. Also und haben jetzt eben auch eine Kabelkonfektion seitdem und haben auch einen Standort im Ausland.
Okay. Also da auch sehr schnell entschieden, also wahrscheinlich schnell gerechnet und alles, aber dann gesagt, das Risiko gehen wir jetzt auch ein, das ist überschaubar, und das machen.
Ja, nicht die Chance einfach erkannt, noch mal mehr Unabhängigkeit auch zu kriegen. Ja. Und natürlich gibt es immer wieder neue Herausforderungen. Das ist eine andere Geschichte, eine Produktion zu steuern. Wir hatten dann die Firma Repsody an der Seite, die uns auch von der Software her diese Erweiterungen, die wir gebraucht haben für die Produktion, realisiert hat. Das hilft uns heute sehr, die Kapazitätsplanung zu machen und so weiter. Also wir haben uns da sehr weit entwickelt, auch mit der Software natürlich.
Okay. Und hinzu kam aber auch personelles Wachstum noch weiter dabei, oder habt ihr mit der Kernmannschaft, wie seid ihr unterwegs?
Naja, wir mussten natürlich dann in der Produktion Leute einstellen, ne? Also das war natürlich das Allerschwierigste. Wir hatten ja keine Ahnung von Kabelkonfektion, keine. Und der alte Inhaber, der hat uns dann zwei Wochen mit begleitet am Anfang, und wir haben da Leute dann eingestellt, das musste alles ganz schnell gehen. Also ich sage mal Metzgereifachverkäuferin, und die dann plötzlich Kabel montiert hat. es ist nicht jeder geeignet, um diese Arbeit zu machen. Vor allen Dingen die Konzentration zu haben, feine, kleine Äderchen mit unterschiedlichsten Farben zu erkennen und zu bearbeiten und dann auch Löten, Feinstlöttechnik. Also es war für uns ein Lernprozess, der sehr, sehr gut war. Aber das war eigentlich das, was ich wollte. Ich wollte, dass wir weiterentwickeln, dass wir innovativ sind, dass wir neue Prozesse ein. Ich wollte das auch dann später vom Studium her umsetzen, was wir jetzt da schon angefangen haben und dann das Lean-Management dazu, dann die Prozesse optimieren. Das ist immer schon mein Steckenpferd gewesen, so nachhaltig zu sein, Dinge einzusparen.
Ja.
Und ja, da kamen ja auch zwischendrin dann die Zertifizierungen. Wir sind dann ISO-zertifiziert, wir haben eine Umweltzertifizierung gemacht. Also waren immer so Dinge, die parallel gelaufen sind.
Sehr stark. Und man hat das ja eben rausgehört. Also eine ganz hohe Affinität zu technischen Themen, technisch auch natürlich so digitale Themen. Anfang der 90er Jahre schon in Datenbanken und so gedacht, weitergedacht, lange Historie mit uns im Softwarebereich. Ja. Was sind jetzt so die digitalen Themen, die dich so auch persönlich interessieren? Woran orientierst du? Weil du sagst ja jetzt nicht, ich werde jetzt mit 72 keine Lust mehr, sondern womit beschäftigst du dich aktuell so?
André, es geht jetzt erst los. Es geht jetzt erst los. Nee, wir sind gerade dabei, wir haben eine neue IT am Aufbau. Wir haben jetzt gerade eine Firewall aufgebaut. Wir sind jetzt dabei, in 3 Wochen eine neue Serverstruktur aufzubauen. Wir werden uns intern von der Datenstruktur neu aufstellen, neu organisieren. Es kommen dann, wie gesagt, dann die Auslandsproduktion mit angebunden. Also es sind neue technische Herausforderungen da in der Richtung. Wir machen uns im Moment fit, auch im Bereich KI mehr zu nutzen. Ich war erst gestern auf einem Kongress in Kulmbach, total spannend, und wir sind da ganz am Anfang mit dem, was es heute gibt. Da kommt noch wahnsinnig viel, das weißt du auch, ihr macht ja viele, viele Veranstaltungen in der Richtung auch. Und es ist teilweise auch beängstigend, was sich da tut und wie schnell das auch funktioniert alles. Und wir wollen also mehr auch dann in KI nutzen, nicht nur jetzt für Texte bearbeiten und Einladungen und solche Dinge. Das mache ich eigentlich schon länger. Also ich bin eigentlich der Vorreiter in diesen ganzen Dingen. Probiere das alles erstmal aus und schau, wie das geht und wie das funktioniert und mit welcher Maschine man arbeitet am besten und so. Aber ich versuche das dann natürlich auch an die Mitarbeiter mit ranzutragen und versuchen auch unsere Prozesse eben dann zu optimieren. Mittel- und langfristig in der Produktion sind wir da ein bisschen limitiert, natürlich aufgrund der Stückzahlen. Wir können nur dort, wo große Serien sind, auch die Prozesse optimal gestalten, aus wirtschaftlichen Gründen. Aber ja, wir nutzen die Möglichkeit, die es gibt, machen wir schon.
Wahnsinn. Darf ich zum Abschluss mal ein bisschen fragen? Jetzt wirst du 72. Da ist noch voller Elan. Es gibt keinen Gedanken, mal irgendwie kürzer zu treten, wenn ich so persönlich werden darf? Oder weil du einfach sagst, es macht so viel Spaß.
Doch,
wie
doch, sieht das aus? Doch, doch. Naja, wichtig ist natürlich, ich habe zwischenzeitlich natürlich mein Testament gemacht. Ne? Das war jetzt das Ziel eigentlich, nachdem ich auch familiär ein bisschen komplexe Struktur habe. Jetzt bist du wieder da, warst plötzlich
alles
weg. Eine komplexe Struktur mit Scheidung und so weiter und Kinder und ein Kind, bisschen Säugenkind, und das muss alles auch dann rechtlich, testamentarisch gut abgefasst sein. Und wie gesagt, deswegen habe ich das alles gemacht. Das ist für mich jetzt auch ein bisschen Beruhigung. Und ich habe ab Januar wird ein Mitarbeiter als zweiter Geschäftsführer agieren. Okay. Bei mir, und ich werde einen Tag weniger arbeiten. Das habe ich jetzt also arbeitsvertraglich auch schon so gemacht. Und ich habe ja, aber die Firmenstruktur, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Es gibt ja mittlerweile es ist eine Firmengruppe. Es ist jetzt die Agentis. Es gibt dann aus der Einzelfirma habe ich jetzt mittlerweile eine KG gemacht, die als Verwaltungsnähe, noch nicht die Holding. Eine Holding gibt's auch. Das ist die Aktiengesellschaft, die oben drüber steht.
Okay.
Und dann gibt's also noch eine KG, die als Dienstleister für die Firmengruppe arbeitet, für die Lohnbuchhaltung, Finanzen, die Zahlungen macht und so weiter und dann eben untereinander verrechnet, vor allen Dingen auch die Immobilien verwaltet. Und das ist aus rechtlichen Gründen auch wichtig, wegen der Vermietung, für die Betriebsaufspaltung. Also es sind viele steuerliche Themen, die eine Rolle spielen dabei. Und so habe ich halt so die ganze Gruppe im Moment zu managen, wobei ich sag mal, die Holding mir jetzt nicht so viel Arbeit macht, aber die operative Firma, die wird jetzt stärker dann noch mit der Mitarbeiter in der Verantwortung liegen und ja, wir suchen uns jetzt noch ein paar gute Leute und dann irgendwann bin ich dann nicht mehr nötig. Oder ich mache dann nur noch meine Stiftung.
Du machst dann nur noch die Stiftung. Und das ist auch ein ganz guter Punkt, denn wir beiden sprechen schon in einer Woche wieder. Nämlich am 20.11. bist du zu Gast bei uns auf der Bühne beim Handelsvertreter Hero Summit. Denn ich habe dich gebeten, klar, wir hatten ein Vorgespräch und da war ja ganz viel schon drin, was ich gerade mitbekommen habe. Und ich habe gesagt, das möchte ich auf eine Bühne bringen, diese ganze Entwicklung, die du genommen hast, von Beginn an über Studium, Firmengruppe, aber gerade auch dieses Stiftungsthema, weil da steckt ja noch so viel, auch deine Motivation dahinter, bin ich eben bewusst noch gar nicht so drauf eingegangen, weil das wollte ich ganz gerne noch für die Bühne auch mal lassen. Aber das werden wir da alles in der nächsten Woche vertiefen, da freue ich mich unheimlich drauf. Und ich habe bislang in über 170 Folgen noch nie, glaube ich, so konzentriert zugehört wie heute hier bei dir, weil ich es total faszinierend finde, was du da alles aufgebaut hast, aus welcher Motivation und wie das alles weiter vorangeht. Also das ist halt ja Unternehmertum pur, gepaart mit der Haltung, mit Verantwortung, Weitsicht. Also da ist halt so viel drin. Von daher freue ich mich sehr, sehr darauf, das in der nächsten kommenden Woche in Hamburg nochmal mit dir zu vertiefen. Und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere Hero sagt, du André, kannst du dich nochmal zu uns einladen. Das mit den Holding und wie und steuerlich, erklär uns das nochmal. Da finden wir sicherlich auch irgendwie ein Forum. Das ist klasse. Lieber Heinz, ich ziehe wirklich einen Hut davor, vor dem, was du da schon alles gemacht hast und bin gespannt, was da noch so kommt und freue mich einfach auf die nächste Woche mit dir.
Alles klar, bedanke mich auch.
Super.
Tschüss.
In Hamburg sagt man Tschüss, bis dann. Ciao, ciao.